SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Debatte über den Service Public der SRG ist lanciert. Doch viel zu sagen hat das Parlament nicht. Eigentlich sollte Südafrika den sudanesischen Präsidenten al-Bashir verhaften. Doch in Afrika schert man sich kaum um den internationalen Haftbefehl.
Das illustriert auch der gestrige Kommentar des Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Robert Mugabe. Sein Sprecher ließ gestern über Twitter verlauten: Zur Hölle mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
Warum diese Verweigerung? Auch darüber reden wir mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. Und hunderte Bootsflüchtlinge wollen von Italien weiter nach Frankreich. Doch an der Grenze ist Endstation. Und das versetzt die italienische Regierung in Rage. Wie weiter im europäischen Flüchtlingsdrama und welche Rolle spielt die Schweiz? Das besprechen wir auch im Tagesgespräch um 1. Unser Gast ist Beat Meiner, Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Im Studio sind Brigitte Kramer und Damian Rast.
Sudans Präsident Omar Hassan al-Bashir will Südafrika noch heute verlassen, auch wenn er damit gegen ein richterliches Ausreiseverbot verstößt. Das Verbot habe keine Gültigkeit, erklärte ein Sprecher des sudanesischen Präsidenten. Als Teilnehmer eines Treffens der Afrikanischen Union und als Gast der südafrikanischen Regierung genieße al-Bashir Immunität. Der Richter in Südafrika hatte das Ausreiseverbot auf Verlangen des Internationalen Strafgerichtshofs verhängt. Dieser fordert al-Bashirs Verhaftung, unter anderem wegen Völkermords. Frankreich hat die Zurückweisung von Flüchtlingen an der französisch-italienischen Grenze verteidigt. Innenminister Bernard Cazeneuve sagte, Italien müsse sich um die Flüchtlinge kümmern, das sei europäisches Recht. Ein Asylantrag müsse in dem Land bearbeitet werden, über welches ein Flüchtling in die Europäische Union einreise. Französische Polizisten halten seit mehreren Tagen Flüchtlinge an der Grenze nahe Nizza davon ab, von Italien nach Frankreich einzureisen. Die internationale Gemeinschaft unternehme zu wenig gegen das Flüchtlingsleid. Dieser Meinung ist der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte. Zum Auftakt der dreiwöchigen Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats in Genf sagte er, zu viele Menschen lebten in Ländern mit brutalen Konflikten und zu vielen würden ihre wirtschaftlichen und sozialen Rechte verwirrt. Das Ergebnis sei Leid in einem kolossalen Ausmaß. In Genf sollen heute auch die Gespräche über einen Frieden in Jemen beginnen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief die Konfliktparteien zu einer Kampfpause während des Fastenmonats Ramadan auf. Aus Jemen werden derweil neue Bombenangriffe der Militärallianz auf Stellungen der Houthi-Rebellen gemeldet. Die Allianz wird von Saudi-Arabien geführt. Im Schweizer Detailhandel sind die Umsätze im April gestiegen um 1,6%, verglichen mit dem April letztes Jahr. Laut dem Bundesamt für Statistik stiegen die Umsätze erstmals, seit die Nationalbank Mitte Januar den Euro-Mindestkurs aufgehoben hatte. Das größte Umsatzwachstum verzeichnete der Nicht-Nahrungsmittelsektor. Der Handel mit Getränken, Nahrungsmitteln und Tabakwaren dagegen blieb stabil. Die Eidgenössische Postkommission hat im letzten Jahr gut 203.000 Beschwerden von Kunden der Post erhalten, etwas weniger als 2013. Laut der Kommission betrafen die meisten Reklamationen verloren gegangene Pakete. Bei versandten rund 2,2 Milliarden Briefen und Paketen komme es in weniger als 1% der Fälle zu Reklamationen. Die Kommission lobt die Post dafür, dass sie fast immer pünktlich liefert. So treffen 97,7% der A-Post-Briefe termingerecht ein. Bei der B-Post hätten 99% die Empfänger rechtzeitig erreicht, schreibt die Postkommission. Der Schweizer Energiekonzern Axpo hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres weniger Umsatz und weniger Gewinn gemacht. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des letzten Jahres sank der Umsatz um rund 14%. Der Gewinn ging um rund 15% zurück. Der Rückgang beim Umsatz sei hauptsächlich auf die tieferen Preise auf dem Strommarkt zurückzuführen, teilte die Axpo mit. Nach den heftigen Unwettern gestern Abend sind zwei Bahnlinien weiterhin unterbrochen. Die Strecke Bern-Neuenburg zwischen Kerzers und Ins und in der Ostschweiz die Linie Weinfelden-Gossau zwischen Sulgen und Gradolf. Gewitter mit starkem Regen und zum Teil Hagel richteten vielerorts in der Schweiz Schäden an. Im Einsatz standen zahlreiche Feuerwehren. In Oberstdorf im deutschen Allgäu hat gestern eine Schlammlawine großen Schaden angerichtet. Rund 500 Personen wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht. Nach schweren Unwettern in Nicaragua hat die Regierung des zentralamerikanischen Landes eine Zwischenbilanz gezogen. Demnach starben 6 Personen und es wurden mehr als 7000 Häuser zerstört. Ebenso 12 Schulen, ein Gesundheitszentrum und eine Kirche. Nicaragua wird seit rund 2 Wochen von starken Regenfällen heimgesucht. Der Bedarf an Flugzeugen wird in den nächsten 20 Jahren deutlich zunehmen. Damit rechnet der Flugzeughersteller Airbus. Weltweit würden über 32.000 neue Flugzeuge mit mehr als 100 Sitzen benötigt. Der Airbus-Verkaufschef sagt in Paris, die Zahl der Passagiere werde sich bis 2034 auf insgesamt 6 Milliarden pro Jahr verdoppeln. Das Wetter. Heute und morgen ist es bewölkt und es gibt teilweise kräftige Regengüsse und im Süden auch Gewitter. Im Norden liegt die Höchsttemperatur bei 18 Grad. Im Süden gibt es während kurzen sonnigen Abschnitten etwa 23 Grad.
SRF Verkehrsinfo von 12.36 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Arisdorf und dem Arisdorf-Tunnel Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Sie hören Rendezvous. Und das sind die weiteren Themen.
Die Service-Public-Debatte wird uns zweifellos weiter beschäftigen,
sagte Bundesrätin Doris Leuthard gestern nach der Abstimmung über die neue Fernseh- und Radiogebühr. Wir loten den Spielraum aus. Dann Coop zwingt deutsche Verlage in die Knie. Heftli werden billiger. Und unliebsame Nachbarn. Das Kurdengebiet im Nordirak grenzt ans Kalifat der Terrormiliz IS. Doch die Menschen leben erstaunlich gut damit. Nach dem äußerst knappen Ja des Schweizer Stimmvolks zum geänderten Radio- und Fernsehgesetz fordern die Verlierer der Abstimmung eine Diskussion über die künftige Strategie der SRG, zu der auch Radio SRF gehört. Und damit über die Frage, was der Service Public in Zukunft noch soll. Die Einflussmöglichkeiten des Parlaments sind allerdings ziemlich beschränkt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die Empfangsgebühren für die SRG halbieren. Glanz und Gloria aus dem Fernsehprogramm von SRF streichen. Champions-League-Spiele den privaten Sendern überlassen. Die Vorstellungen, was nach dem gestrigen Abstimmungstag passieren muss, gehen weit auseinander. Wichtig sei jetzt eine intensive Diskussion über den Service Public, ist sich die Politik einig. Der Bundesrat arbeitet zurzeit im Auftrag des Parlaments an einem Bericht dazu. Doch was kann die Diskussion über diesen Bericht im Parlament konkret bewirken? Fürs Erste nicht viel. Der Direktor des Bundesamtes für Kommunikation, BAKOM, Philipp Metzger, sagt:
Der Bericht wurde zunächst gefordert, um eine Auslegeordnung zu erstellen und danach für die konkrete Massnahmenumsetzung, die das Parlament möglicherweise anstrebt, wären dann natürlich die Instrumente des parlamentarischen Betriebes nötig.
Zum Beispiel konkrete Vorstöße also. Doch sind hier die Möglichkeiten sehr begrenzt. Die Bundesverfassung hält in Artikel 93 unmissverständlich fest, die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen sowie die Autonomie in der Programmgestaltung sind gewährleistet. Das schränke den Spielraum des Parlaments massiv ein, sagt der emeritierte Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft Roger Blum, einst Mitglied der Chefredaktion des Zürcher Tagesanzeigers.
Das Parlament kann sicher über einzelne Sendungen debattieren, es kann sie kritisieren, es kann seine Meinung äußern, aber es kann nicht beschließen, dass jetzt irgendeine Sendung abgesetzt wird.
Auch über die Höhe der Empfangsgebühren kann nicht das Parlament selber bestimmen. BAKOM-Direktor Metzger hält fest:
Es ist gemäß des Radio- und Fernsehgesetzes Sache des Bundesrates und nicht des Parlaments, diese Höhe der Empfangsgebühr bzw. in der Zukunft der Radio- und Fernsehabgabe zu bestimmen. Maßgebend für die Festlegung der Höhe sind die Bedürfnisse der SRG für die von ihr verlangten Leistungen.
Ebenfalls alleinige Sache des Bundesrates wäre es, die Zahl der SRG-Sender zu verringern oder das Online-Angebot der SRG weiter zu beschränken, sagt Direktor Metzger. Dies könnte über eine Änderung der SRG-Konzession geschehen. Das Parlament könnte die Landesregierung also höchstens mit Vorstößen beauftragen, hier Änderungen vorzunehmen. Ob er sich daran halten möchte, sei aber Sache des Bundesrates, sagt Roger Blum.
Weil das so ist, kann dann das Parlament sich da letztlich nicht durchsetzen, wenn der Bundesrat sich weigert. Aber es ist klar, wenn das Parlament einen starken Willen äußert, dann wird der Bundesrat natürlich auch gucken, was er machen kann, um diesem Willen zu entsprechen.
Wünscht das Parlament grundsätzliche Änderungen, zum Beispiel, dass die SRG überhaupt keine Unterhaltungssendungen mehr produziert, dann müsste es die Bundesverfassung ändern. Denn die Unterhaltung gehört gemäß Verfassung ausdrücklich zum Auftrag von Radio und Fernsehen. Eine solche Debatte würde mehrere Jahre dauern. Und am Schluss müsste zwingend eine Volksabstimmung stattfinden. Die Mehrheit des Stimmvolks und die Mehrheit der Kantone wäre nötig, um die Verfassung zu ändern. Das Gleiche würde gelten, wenn man die SRG zerschlagen und die elektronischen Medien ganz privatisieren möchte. Dann aber, gibt Roger Blum zu bedenken, würde die Schweiz ganz und gar in Konkurrenz zu Sendern im benachbarten Ausland geraten, weil in diesen die gleichen Sprachen gesprochen würden wie in den Schweizer Landesteilen.
Also wenn man zum Beispiel der SRG die Werbung ganz wegnehmen würde, würde diese Werbung wahrscheinlich eben nicht zu den Schweizer Privaten wandern mehrheitlich, sondern zu ausländischen Sendern.
Die angekündigte Diskussion über den Service Public dürfte also in sehr engen Schranken stattfinden.
Seit Jahren wird Sudans Präsident al-Bashir mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er wird des Völkermords in Darfur verdächtigt. Trotzdem ist er in den letzten Jahren mehr oder weniger ungehindert durch Afrika gereist. Im Moment ist er gerade in Johannesburg für ein Gipfeltreffen der Afrikanischen Union. Nun müsste ihn Südafrika eigentlich verhaften, tut das bisher aber nicht. Die südafrikanische Regierung wartet auf einen Entscheid des obersten Gerichts. Klar ist, das Land befindet sich in einer Zwickmühle. Ich habe unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser gefragt, warum nimmt Südafrika al-Bashir nicht einfach fest?
Südafrika hat allen Teilnehmern des Gipfels der Afrikanischen Union diplomatische Immunität zugesichert. Also man hat dem sudanesischen Präsidenten gewissermaßen den roten Teppich ausgerollt, bewusst oder fahrlässig, das sei dahingestellt. Ihn nun zu verhaften, wäre ein diplomatischer Affront. Einen amtierenden Staatspräsidenten zu verhaften und auszuliefern, ist eine delikate Angelegenheit, also überall auf der Welt, und wäre in dieser Form eine Premiere.
Gut, aber auf der anderen Seite wäre Südafrika als Mitgliedstaat des Weltstrafgerichtshofs ja verpflichtet, al-Bashir festzunehmen.
Ja, auf dem Papier ist es so. Also Südafrika hat das Römerstatut, die Gründungsurkunde des ICC unterschrieben. Aber Südafrika befindet sich in einer großen Zwickmühle, in einem Dilemma. Die USA und Europa drängen die Regierung in Pretoria, nun ihren internationalen Verpflichtungen nachzukommen. Also wenn Südafrika das nicht tut, wird das Land auf der Weltbühne kritisiert. Wenn dagegen Präsident Bashir tatsächlich nun ausgeliefert werden sollte, wird es in Afrika-Kritik hageln, in einer Zeit, in der das Verhältnis Südafrikas zu den Nachbarstaaten schon reichlich angespannt ist. Ich erinnere, im Land gab es vor wenigen Wochen Attacken auf afrikanische Migranten.
Südafrika steht ja in Sachen al-Bashir nicht alleine da. Dieser reist immer wieder in andere afrikanische Länder. Er war in Kenia, in Ägypten. Schert sich denn niemand um den internationalen Haftbefehl?
Ja, dieser Eindruck ist richtig. Das Ansehen und die Akzeptanz des Internationalen Strafgerichtshofs ist in Afrika in den vergangenen Jahren, man kann sagen, gegen null geschrumpft. Die Tätigkeit des Gerichts wird regelmäßig massiv kritisiert und eben sogar boykottiert. Nicht nur jetzt in Südafrika vielleicht, sondern überall. Afrikas Führer werfen dem Gericht eine weiße, sogenannte postkoloniale Justiz vor, die nur afrikanische Führer verfolge. Sie stellen tatsächlich eben auch die Hauptklientel, diese afrikanischen Despoten. Aber dabei wird gerade von ihnen immer wieder vergessen, dass nirgends auf der Welt so viele Menschen Opfer von Bürgerkriegen werden wie in Afrika. Und die sind eben oft das Resultat von schlechter, unfähiger und oft auch krimineller Regierungsführung.
Wenn sich nun diese afrikanischen Regierungs- und Staatschefs sozusagen verweigern, was bedeutet das denn für die Stellung des Internationalen Strafgerichtshofs?
Es wäre aus meiner Sicht ein weiterer Affront für dieses Gericht. Es würde illustrieren, dass Entscheidungen des ICC in Afrika eigentlich nicht umsetzbar sind. Das Gericht besitzt ja keine eigene Polizei, hat auch keine Hoheitsrechte in anderen Ländern. Und wenn Afrika mit dem ICC eben dann eben partout nicht kooperieren will, dann ist die Idee des Gerichts für diesen Kontinent praktisch nutzlos geworden. Das illustriert übrigens auch der gestrige Kommentar des Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Robert Mugabe. Sein Sprecher ließ gestern über Twitter kurzerhand verlauten: zur Hölle mit dem Internationalen Strafgerichtshof.
Informationen von Patrick Wülser, er ist SRF-Afrika-Korrespondent. Die italienische Regierung ist erbost. Die Auffanglager für Migranten in Italien sind längst überbelegt, täglich kommen neue Schiffe an. Und in dieser Situation verschärfe Frankreich auch noch die Grenzkontrollen, wirft Rom Paris vor. Italien fühlt sich einmal mehr mit einem gesamteuropäischen Problem alleingelassen. Aus Rom Franco Battel.
Das Elend der Migranten ist am offensichtlichsten in den Häfen. In Catania, in Siracusa, in Agrigento, also dort, wo die Migranten ankommen, wo sie die Rettungsschiffe verlassen. Die anderen Orte, wo das Elend der Flüchtlinge derzeit offensichtlich ist, sind die italienischen Bahnhöfe. In und um die großen Verkehrsknoten übernachten Hunderte, manchmal Tausende Migranten. Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale zum Beispiel. Seit neuestem aber auch Ventimiglia. Die Grenzstadt an der Riviera ist seit Jahren das Schlupfloch für Migranten, die weiter nach Frankreich wollen. Doch seit ein paar Tagen führt Frankreich wieder Grenzkontrollen durch. Der Vertrag von Schengen hat systematische Kontrollen zwar grundsätzlich abgeschafft, doch genau solche gibt es auf französischer Seite wieder. Migrantinnen und Migranten ohne Papiere werden konsequent zurückgewiesen. Die Folgen sind sofort sichtbar. Vor dem Bahnhof, auf der Straße, schlafen, essen, warten hunderte Migranten. Andere haben sich einen Platz am nahen Felsstrand gesucht, eingehüllt in Aluminiumfolien. Unter ihnen sind Frauen und Kinder, aber auch Babys. Italiens Innenminister protestierte sofort und ebenso umgehend reagierte Frankreich. Wer das Recht hat, die Grenze zu überschreiten, könne das auch weiterhin tun. Was mit anderen Worten heißt, wer dieses Recht nicht hat, der soll in Italien bleiben. Was derzeit in Ventimiglia geschieht, ist eine Episode mehr im langen und zähen Kampf darum, wer in Europa die Last der Flüchtlingskrise zu tragen hat. Italien drängt schon lange darauf, dass die EU-Partner mehr Migranten übernehmen. Doch es gibt Länder, die davon gar nichts wissen wollen. Zusätzlich fordert Italien, den Schleppern in Libyen das Handwerk zu legen oder UNO-Blauhelme ins Land zu schicken, um die Migranten daran zu hindern, die Boote zu besteigen. Doch auch hier geschah bisher nichts. Darum tut die italienische Regierung weiter das, was sie schon lange tut. Sie hält die Schlupflöcher, zum Beispiel bei Ventimiglia oder auch beim Brenner oder bei Tarvisio Richtung Norden offen, wo vielen die Weiterreise tatsächlich gelingt. Italien hofft insgeheim, dass es auf diese Weise zu einer Verteilung der Lasten kommt. Das wird nicht auf alle Zeiten so funktionieren. Das zeigt sich nun in Ventimiglia. Leidtragende sind die Leute, die auf der Straße stehen. Morgen treffen sich die EU-Innenminister in Luxemburg. Das Thema Migranten ist einmal mehr traktandiert.
Der Bericht von Franco Battel. Auch die Schweiz spürt den Migrationsdruck und sucht nach Rezepten. Was diese taugen, das fragen wir den obersten Flüchtlingshelfer der Schweiz im Tagesgespräch um 1. In 12 Minuten ist es 1. Der Großverteiler Coop hat sich erfolgreich gegen teure Häftli gewehrt. Weil Zeitschriften wie der Spiegel, Gala, Vogue oder Mickey Mouse in der Schweiz viel mehr kosteten als in Deutschland, hat sich Coop kurzerhand aus den Regalen genommen. Jetzt zeigt der Boykott Wirkung. Jan Baumann.
Im Schnitt kosten die Zeitschriften durch den Boykott nun 15% weniger. Damit kann Coop wenigstens ein Stück weit die Vorteile der Euroschwäche weitergeben an die Konsumenten. Nach und nach nimmt der Großverteiler die ausgelisteten Titel wieder in den Verkauf. Die Gespräche mit den ausländischen Verlagshäusern dauern aber an, sagt Coop-Mediensprecher Urs Meier.
Wir sind in Verhandlungen und wir werden uns sicher in einer Einigung dann finden und dann sehen wir weiter.
Noch nicht geeinigt hat sich Coop etwa mit den französischen Verlagen. Offenbar verstehen die ausländischen Partner die harte Sprache des Boykotts. Coop hat damit gute Erfahrungen gemacht.
Wir haben in 2011 Produkte ausgelistet im Rahmen des 7 Euros und danach konnten wir dann gewisse Produkte wieder ins Sortiment zurücknehmen mit wesentlichen Preisabschlägen. Da hat es sich also gelohnt.
Freuen über den Erfolg dürfen sich nun nicht nur die Coop-Kunden. Die neuen Vergünstigungen gelten für die ganze Schweiz. Da fragt sich, sollte der Boykott im Kampf gegen überhöhte Preise auch auf andere Produkte angewendet werden? Preisüberwacher Stefan Meyerhans hält Verhandlungen für die bessere Lösung.
Ich glaube, Boykott ist einfach eine Ultima Ratio. Verhandlungen und jetzt auch nur schon die Möglichkeit, dass es das gibt und dass es auch gemacht wurde. Ich glaube, das sollte hoffentlich zumindest reichen, dass etwas mehr Raison einkehrt und dass man sieht, dass man nicht einfach abschöpfen kann zulasten der Schweizerinnen und Schweizer.
Darüber hinaus fordert er ein schärferes Kartellgesetz. Die Preise seien immer noch viel zu hoch in der Schweiz.
Ja, es muss weitergehen. Gerade deswegen braucht es eben eine Revision des Gesetzes, braucht einen Artikel zum Zeitschriftenhandel im Kartellgesetz. Ich glaube nur, dass man mit systemischen Maßnahmen, die hier einen klaren Rahmen schaffen, dann auch wirklich weiterkommt und letztlich einen Beitrag dazu leisten kann, dass auch nicht mehr Tausende von Schweizerinnen und Schweizer im Ausland einkaufen müssen, weil es hier zu teuer ist.
Der Achtungserfolg von Coop soll also nur der Anfang gewesen sein im Kampf gegen überhöhte Preise.
Die Kurden im Norden des Irak fühlen sich zurzeit recht sicher. Und das, obwohl ihr selbstverwaltetes Gebiet direkt ans Territorium der Terrormiliz IS grenzt. Ganze 1000 Kilometer lang ist diese Grenze. Vor einem Jahr eroberte der IS die Stadt Mosul. Seither ist das Schreckensregime in unmittelbarer Nähe. Philipp Scholkmann hat einen Augenschein genommen in der kurdischen Autonomiezone.
18. Die Glückszahlen werden auf Kurdisch und Arabisch ausgerufen. Es ist Bingo-Abend im Gartenrestaurant. Zu gewinnen gibt es ein Wochenende Erholung in einem Luxushotel in den kurdischen Bergen, unweit der iranischen Grenze. Alltag und Krise sind nahe beieinander hier in der kurdischen Autonomiezone, ein paar Dutzend Kilometer hinter der Front zum Dschihadisten-Kalifat. Letzten Sommer kamen die Extremisten von IS bis dicht an die kurdische Hauptstadt Erbil heran. Manche Leute packten schon ihre Sachen. Präsident Massoud Barzani flehte die Amerikaner an, die schickten ihre Kampfflugzeuge. Inzwischen sei das Kurdengebiet sicher, sagt der Peschmerga-Sprecher Jawar Jawar. Die kurdischen Kämpfer haben vom Westen moderne Waffen erhalten und sie haben Erfahrung gesammelt und gelernt aus einem Jahr Kampf gegen IS, sagt der General. Die Front verläuft außerhalb der Autonomiezone in den sogenannten umstrittenen Gebieten. Sie gehören nicht offiziell zum Kurdengebiet, werden von den Kurden aber als kurdisch auch für sich beansprucht. Die Konfrontation mit IS hat sich zuletzt eher in den Westen Iraks verlagert, nach Anbar. Doch der Peschmerga-General schließt weitere Angriffsversuche auch hier im Norden nicht aus. Vor kurzem explodierte vor dem amerikanischen Konsulat in Erbil eine Bombe. Ein Einzelfall, versichert uns der Gouverneur der Stadt. Amir schneidet seit mehr als 30 Jahren das Lammfleisch vom großen Spieß. Der Händler im Zentrum von Erbil hat Kurdenverfolgung unter Saddam Hussein erlebt, Bürgerkrieg, Hungersnot. Verglichen damit geht es den Kurden heute sehr gut, trotz des Kriegs in der arabischen Nachbarschaft. Es gibt alles in Erbil, sagt Amir, und füllt das Fleisch in den Kass, die lokale Variante des Kebab-Sandwiches. Im letzten Sommer kam es vorübergehend zu Engpässen. Jetzt erreichen die Waren wieder problemlos die Autonomiezone, viele aus den Nachbarländern Türkei und Iran. Die Leute aber scheuen sich, ihr Geld auszugeben, sagt Mohammed im Kleidergeschäft nebenan. Sie trauen der Ruhe nicht, warten ab. Andern fehlt schlicht das Geld. Ein Streit zwischen der Autonomiebehörde und der irakischen Regierung um die Verteilung der Erdöleinnahmen hätte im letzten Herbst beigelegt werden sollen. Er hält an. Zehntausende Staatsangestellte in der Kurdenregion erhalten ihren Lohn deswegen nur noch sehr verspätet. Auch wurden viele Großprojekte gestoppt. Investoren sind abgereist wegen der Unsicherheit. Der Ölboom der letzten Jahre ist nur noch Erinnerung. Halbfertige Glaspaläste prägen das Stadtbild. Die Krise ist sichtbar in Erbil. Und sie ist auch hörbar.
Vor den Geschäften knattern die Generatoren. Die Stromversorgung ist instabiler geworden. Sicher wegen der vielen Flüchtlinge, die alle auch Strom wollen, vermutet Amir, der Sandwich-Verkäufer. Die Autonomiezone mit ihrer Bevölkerung von knapp 6 Millionen hat im letzten Jahr über 1 Million Vertriebene aufgenommen aus anderen Provinzen des Landes. Eine gewaltige Herausforderung für die humanitären Organisationen und die kurdischen Gastgeber. Diplomatisch aber haben die Kurden profitiert. Ihr Kampf gegen IS hat ihnen internationale Anerkennung eingebracht. Wenn dereinst auf den Trümmern des alten Iraks die Macht neu verteilt wird, will die Regionalregierung in Erbil daraus Kapital schlagen. Die Grenze des irakischen Kurdengebiets soll neu gezogen, die Autonomie noch ausgebaut werden. Der große kurdische Traum aber bleibt die Unabhängigkeit. Während übers Radio weiter die Schreckensmeldungen aus der arabischen Nachbarschaft hereinbrechen. Mosul, seit einem Jahr das Zentrum eines islamistischen Terrorregimes, ist eine Autostunde von Erbil entfernt, doch unerreichbar und ohne Hoffnung auf baldige Befreiung.
Die Reportage von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Fußball ist ihre Leidenschaft, ihr Beruf. Im Frauenfußball gehört die Schweizerin Tatjana Henny zu den wichtigsten Figuren. Sie ist FIFA-Direktorin für Frauenturniere. An der WM in Vancouver hat sie alle Hände voll zu tun. Und sie hat eine Mission, ein hohes Ziel. Tatjana Henny will den Frauenfußball auf der ganzen Welt populär machen. Rachel Mürit hat die umtriebige Schweizerin in Vancouver getroffen.
Der Frauenfußball begleitet Tatjana Henny schon ihr Leben lang. Sie war selbst Spielerin, absolvierte 25 Länderspiele, danach wurde sie Trainerin und heute ist sie ehrenamtlich Präsidentin des FC Zürich Frauen. Und sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, weibelt seit 2008 für die FIFA auf der ganzen Welt für den Frauenfußball. Sie sei eine Idealistin, sagt Tatjana Henny.
Dann ist es eben nicht nur Job, sondern es ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, wir wissen alle, dass der Frauenfußball noch nicht dort ist, wo er sein könnte. Und dass es weltweit sehr viele Länder gibt, wo er wirklich noch grosse Schwierigkeiten hat und nicht die richtige Unterstützung bekommt. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten kann, um dort Verbesserungen herbeizuführen.
Tatjana Henny fühlt sich in der Männerwelt Fußball mit ihrer Mission grundsätzlich ernst genommen. Die Akzeptanz sei da. Es fehle einfach das richtige Umfeld. Es gäbe beispielsweise immer noch zu wenig Frauen, die in Vereinen und Verbänden Führungspositionen einnehmen.
Und das zweite Problem ist halt einfach, dass die Sportart Frauenfußball nicht vertreten ist. Darum braucht es mehr Frauenfußballstrukturen, damit man dort mehr Leute hat, mehr ehemalige Spielerinnen hat und dann auch die Sportart einfach besser entwickeln kann. Weil im Moment, glaube ich, wird sie nicht richtig ausgeschöpft, was man machen könnte, weil es eben keine Strukturen gibt.
Seit Tatjana Henny im Amt ist, hat sich schon viel getan. Der große Erfolg der Frauen-WM 2011 in Deutschland mit rund 500 Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern war auch ihr Verdienst. Henny setzte sich unermüdlich für mehr Präsenz des Frauenfußballs ein, sei es in den Medien oder bei den Sponsoren. Henny scheut sich auch nicht vor Kritikern. Zum Beispiel beim umstrittenen Entscheid, 24 Teams statt wie bislang 16 an einer WM spielen zu lassen. Bei so vielen Teams sind die Niveauunterschiede deutlich. Aber Henny sieht darin auch eine Chance.
Schon nur, dass mehr Mannschaften mitmachen können, das widerspiegelt sich näher auch der Qualifikation. Mehr Mannschaften glauben daran, dass sie eine Chance haben. Mehr Mannschaften versuchen vielleicht ein bisschen mehr zu investieren. Und gerade in der Schweiz hat man ja gesehen, was das für ein Land bewirkt, wenn sich eine Mannschaft zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Die Spielerinnen stehen plötzlich im Fokus, der Verband macht mehr, die Medien machen mehr, die Sponsoren machen mehr. Und das ist natürlich in anderen Ländern genauso.
Dass die WM in Kanada kurz vor Beginn vom FIFA-Bestechungsskandal überschattet wurde, scheint die Direktorin für Frauenturniere nicht gross zu stören. Verbandspolitik ist hier in Vancouver weit weg. Die Frauenteams wollen hier einfach nur guten Fußball zeigen und Werbung in eigener Sache machen. Denn Frauenfußball habe viel zu bieten.
Die meisten sind Amateurspielerinnen. Und ich denke, so spielen sie auch. Sie haben Freude. Das ist eine Kombination von Hobby und Leidenschaft. Und wir sehen natürlich gewisse Sachen, negative Sachen aus dem Männerfußball sieht man hier weniger. Ich denke, wenn man das Spiel anschaut, gewisse Aggressionen oder Diskussionen mit den Schiedsrichterinnen hat es einfach weniger. Es ist alles ein bisschen freundschaftlicher, ein bisschen korrekter, ein bisschen fairer. Und ich denke, das ist schön am Frauenfußball. Und das ist auch das, was die vielen Zuschauer, die wir mittlerweile haben, sehr schätzen.
Das Turnier in Kanada soll die bisherigen Frauen-WM-Rekorde, was Zuschauerzahlen und Fernsehübertragung anbelangt, übertreffen. Und Tatjana Hani wäre auf ihrer Mission einen Schritt weiter gekommen.
Der nächste Einsatz des Schweizer Frauenteams ist morgen Dienstagabend um 23 Uhr. Es ist das letzte und entscheidende Gruppenspiel gegen Kamerun. SRF 2 überträgt die Partie live. Es ist genau eins. Gleich im ersten und vierten. Das Asylverfahren in der Schweiz sei sehr streng, sagt der Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Erst bei uns zu Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Damian Rast.
Sudans Präsident al-Bashir will Südafrika noch heute verlassen, auch wenn er damit gegen ein richterliches Ausreiseverbot verstößt. Das Verbot habe keine Gültigkeit, so ein Sprecher des Präsidenten. Der Internationale Strafgerichtshof fordert al-Bashirs Verhaftung, unter anderem wegen Völkermords. Frankreich hat die Zurückweisung von Flüchtlingen an der französisch-italienischen Grenze verteidigt. Innenminister Bernard Cazeneuve sagte, Italien müsse sich um die Flüchtlinge kümmern. So sehe es das europäische Recht vor. Nach den heftigen Unwettern gestern Abend sind in der Schweiz zwei Bahnlinien weiterhin unterbrochen. Die Strecke Bern-Neuenburg zwischen Kerzers und Ins und in der Ostschweiz die Linie Weinfelden-Gossau zwischen Sulgen und Kradolf.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.